Atlanta Hattibala for To Know and To Guess. Good night.
Ja, guten Night. Wir sagen Hallo zusammen. Da ist Radio Stadtfilter mit dem digitalen Magazin Nummer 87 auf 96,3 MHz. Das heutige Thema ist 8-Bit-Musik und mein Name ist Raul René Melzer.
Bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Ich bin auch das Mal heute auch nicht alleine. Bei mir ist sogar der Paco, ein eingefleischter 8-Bit-Musiker und 8-Bit-Partyveranstalter. Hoi Paco.
Hoi, hoi Milzi.
So.
Hey, cooles Logo da für uns, Sendung.
Vielen Dank, das hört man gern. Danke, dass du Zeit gefunden hast und heute bei uns im Studio bist, im heutigen Digitalmagazin. Jetzt aber zum Thema. Kannst du Zuhörer mal umreißen, was eigentlich 8-Bit-Musik ist?
Ja, also grundsätzlich ist es einfach so, also dass früher, also sag mal in den 80er Jahren oder so, oder? Computer extrem tiefe Leistung haben, extrem tiefe Speicherplätze. Also nicht nur das, wo man ableitet und speichert, sondern auch den Arbeitsspeicher. Also ich habe jetzt hier gar keine Zahlen präsent. Keine Ahnung, aber extrem tief. Auf jeden Fall hat man, wenn man dort hat will, Sound produzieren, also Computer, hängt Popularität von den Homecomputer hängt ein bisschen zusammen mit dem Spielen. Also man kennt ja all die alten Spiele, Pac-Man, Pong, all die Sachen.
All die Klassiker natürlich, ja.
Ganz genau. Und die sind übertragen worden auf sogenannte Homecomputer. Und das ist ganz etwas Neues gewesen, weil man hat anstatt Wandschrank grosse Supercomputer haben wir die können ganz klein machen.
Man hat auch umgangssprachlich von Brotbüchsen geredet.
Zum Beispiel, das betrifft den C64. Mm. Oder? Und das Problem war einfach, dass wenn man zum Beispiel Spiele gemacht hat, dass die natürlich irgendeinen Programmcode hatten, der drauf gelaufen ist. Und wie hat man aber den Sound draufgebracht, oder? Man hat auch wollen coole Soundeffekte haben, also piu, piu, bang, bing, bong und so Sachen. Oder? Und aber man hat auch wollen Hintergrundmusik haben.
Und das hat natürlich entsprechend wieder Platz gebraucht, weil man das hätte müssen, wieder Musik drauf
tun. Ganz genau. Also wenn man jetzt zum Beispiel also ganz früher sind ja Daten auf Kassetten gespeichert worden, wo ja die meisten Leute als Musikkassetten kennen. Das sind so die Schächteli, wo zwei Rädchen dran haben und ein Bändli durchlaufen,
auch
die
es nicht mehr kennen. Datensätten hat man so ein Vorläufer vom MP3, wenn man böse sein.
Im Prinzip, ja. Und dort sind Daten drauf gewesen. Und was die Computer aber drin haben, ist ein Soundprozessor gewesen, also ein Chip.
So ein schwarzes Käferli, wo zuständig war, dass die Kiste tönt.
Ganz genau. Und das schwarze Käferli, wie du sagst, oder, ist ja programmierbar gewesen. Also man hat können einen Ton erzeugen, also ob es jetzt nur ein Ping ist oder was auch immer. Oder? Mhm. Und die Spielentwickler haben sich dann halt vor allem dafür entschieden und gesagt, okay, wir wollen einen coolen Hintergrund sehen, wir wollen eine coole Spielmusik. Und haben die Chips direkt angesprochen mit Scripts, also mit Programmiersprache.
Also man hat dann ein Signal gesendet zu dem elektronischen schwarzen Käfer, also sprich Chip, und hat dem gesagt, du Chip, ich habe das und das gegeben, die Tonhöhe so und so lang, das machst du jetzt mir und du hast es bitte auf den Speaker, also sprich auf den Lautsprecher rausgeben.
Absolut, ganz genau. So ist das gegangen. Und das hat natürlich wahnsinnig viel Platz gespart. Also zum Beispiel, anstatt dass man jetzt einen Soundfile drauf gehabt hätte, den man aufgenommen hat.
Ach, dann hat man nur Parameter gehabt.
Genau.
Also sprich Frequenz, also sprich Höhe oder Tonart. Tonart ist auch nicht anders als eine bestimmte Frequenz. Und dann einfach gesagt, noch wie lang.
Mhm.
Und das ein bisschen abwechselnd macht mit verschiedenen Tonarten, Frequenzen und verschiedenen Längen, dann hat man eine Melodie.
Ganz genau. Und dann ist schon natürlich so ein so einen Music-File, oder? Kann man mal sagen, ist von mehreren Megabyte zusammengeschrumpft in einen Textfile, der halt nur 1 Kilobyte gross war.
Ja.
Also es gibt zum Beispiel Sammlungen von, gerade jetzt von der Brokiste von C64. Die heisst jetzt irgendwie, oh shit, ich weiß nicht, wie sie heisst, scheiße. Aber egal, das sind über 15'000 Musikstücke, wo aber irgendwie, also ich weiss nicht, das könntest du auf jedes Mobiltelefon draufladen, irgendwas heutzutage, oder? Aber damals ist das natürlich nicht möglich gewesen. Und darum haben die File extrem klein müssen sein. Und Chipmusik heisst im Prinzip nichts anderes, als es ist keine Musik, die aufgenommen worden ist, sondern es ist Musik, die man ganz direkt auf den Soundchip vom jeweiligen Computer zugreift.
Das heisst aber auch, dass jeder Computer einen anderen Soundchip hat, also jeder Computertyp, dass man da auch verschiedene Arten hatte, um das ansprechen.
Ganz genau. Also es hat zum Beispiel wir sind wieder beim C64. Der hat nur 3 Kanäle gehabt.
Mhm.
Da hat es einfach einen Wave-Editor gegeben und es hat 2 Noise-Kanäle gegeben und die haben wir müssen ansprechen und eigentlich den Sound selber designen.
Ja.
Also, dass es so tönt wie ein Schlagzeug oder ein Klavier oder wie auch immer.
Oh, das ist dann ein bisschen mit Tüfteln und so weiter, weil man hat, so viel ich weiß, auch beschränkte Möglichkeiten gehabt. Also, wie du gesagt hast, 3 Kanäle. Man hat nicht ein Orchester aus dem Lautsprecher rauskommen lassen. Und darum haben sie auch entsprechend quiekig und piepsig getönt.
Genau. Und, aber man hat können Tricks machen.
Tricks jetzt spricht da einer aus dem Nähkästchen.
Und zwar haben wir erstens mal können all die 3 Kanäle so ausnutzen, dass man halt je nachdem ein Schlagzeug ständig von einem Kanal auf den anderen gewechselt hat, wenn gerade etwas frei war.
Mhm.
Oder man hat zum Beispiel auch Harmonien, kann man nicht machen, weil aus jedem Kanal kommt nur ein Ton. Also das heisst, man kann nur 3 Töne gleichzeitig laufen lassen. Und wenn man jetzt zum Beispiel schon ein Schlagzeug hat, wird es dann schon ziemlich schwierig, noch Harmonie zu machen, weil Schlagzeug muss ja laufen. Und dann hat man eben so Sachen gemacht, dass man zum Beispiel eine Harmonie vortäuscht hat mit einem Triller. Also so.
Und dann hat man das Ohr eigentlich getäuscht. Und mehr als Mensch also, haben gedacht, das ist schön harmonisch, obwohl das eigentlich nur eine schnelle Abfolge war von einzelnen Tönchen.
Genau.
Ich glaube, wie sich das Ganze antönt in der heutigen Zeit, wie man es übernommen hat, das tun wir am Geschichten mal hören, anstatt nicht mehr von Theorie reden, tun wir auch Musik hören.
Nein, wir wollen, ich will noch mehr schnurren.
Nachher darfst du nicht mehr schnurren.
Ich mag jetzt nicht mehr
schnurren. Und zwar Spintronic mit Crack Brained. Wieso tönt das nochmal, wie man ein schnurrt?
We'll be right back.
Ja, das war Spintronic mit Cracked Brained. Cracked Brained hat sich ein bisschen getönt, wie man da miteinander geredet hat. Vielleicht der Paco ein bisschen fremdartig. Aber wir sind immer noch bei 8-Bit-Musik. Auch wie wir also gehört haben, war 8-Bit-Musik. Du hast gefunden, da gerade etwas Spezielles, das war ein Gameboy. Das hast du gesagt, das Kenner hat gesagt, das gehört mir, das ist ein Gameboy.
Ja, wieso? Das ist absolut unverkennbar. Das ist der absolut super typische, geile, mega coole Gameboy-Sound. Der Gameboy gehört auch zu dieser 8-Bit-Sache. Das Brutale ist sogar irgendwie, der Gameboy ist zwar ein 8-Bit-Mini-Computer, der ist ja am 89 rausgekommen als Spielgerät, und aber die Soundauflösung, also was speziell ist, das, genau, was speziell ist, ist auch der Computer verfügt über 3 Kanäle, und zwar genau gleich wie der C64 mit 2 Noise und einem Wave-Kanal. Plus, und das hat der Gameboy, ist im 4. Kanal, und dort sind Samples drauf. Also das heisst, man kann etwas aufnehmen und mit diesen Samples spielen. Allerdings eben die Auflösung, wie ich vorher kurz gesagt habe, ist 4-Bit. Also,
ja, sehr grob.
Sehr grob, also muss sich das vorstellen. Also
die Abstufung von einer Welle ist nur irgendwie 4 Stufen anstatt irgendwie...
Genau, also mit eigentlich nur ein Klötzchen Landschaft. Ja. Und also wenn man sich jetzt das vorstellt, oder, das ist ja, du hast Musikwellen, die sind ja meistens rund oder wie auch immer. Oder
und die muss man ja für digitalisieren, muss man die abstufen, damit man da kann sagen... Da will man ja nur mit 0 und 1 kommunizieren digital, da muss man das irgendwie abstrahieren, also tut man die abstufen, und je feiner es dort abstufen, umso weniger hört das menschliche Ohr, dass es abgestuft ist. Und bei 4 Stufen hört man das halt ziemlich direkt.
Ganz genau, das ist wie eine hoch aufgelöste Foto.
Ja.
Und entweder sieht man grosse Pixel oder kleine. Sehr gar brutal, primitiv aufgelöst. Mhm. Was aber eben genau beim Gameboy so das Geile ist, ich kann die absolut schönsten Sägezähne Bass machen. Das hat man sehr gut bei dem Stück gehört. Die Bass sind so bum, bam, bum, bam. Also das sind wirklich coole Sägezähne-Bass.
Jetzt, du hast gesagt Gameboy. Soviel ich weiss, gibt es eine Software für den Gameboy, um darauf überhaupt Musik zu machen? Also sprich, komponieren auf dem Gameboy vom Alten?
Es gibt verschiedene Software.
Sogar.
Also es gibt einerseits, also sehr populär ist LSDJ, Little Sound DJ heisst das.
Mhm.
Das ist vom Johann Kotlinski entwickelt worden, und zwar der ist in Stockholm an der höheren technischen
Hochschule
für Elektrotechnik gewesen und so, und hat als Abschlussarbeit einen Sequenzer bastelt für den Gameboy. Also
Sequenzer ist, dass man Frequenz durchjagt und die Frequenz dort modifizieren und du das verschiedene Höhen überkommt und du da steuern.
Ja, genau. Also, und auch kann halt ja, Rhythmen machen, all diese Sachen und so. Oder
so. So elektronische Musik machen.
Ja, ja. Es ist eigentlich so ein Rhythmusinstrument, wo man noch Melodie damit machen kann.
Ja. So. Okay, der hat das geschrieben, so Software als Abschlussarbeit.
Genau. Das ist Little Sound DJ, LSDJ. Leicht ironisch gemeint. Und dann gibt es noch eine andere Software, die heisst Blutsch. Jetzt habe ich gerade
spielt nicht so.
Ein Blackout.
Es gibt fast mehrere Software, also nicht nur etwas. Und die sind gratis im Internet abzuladen, oder?
Oder nein. Kauft man? Weil die Leute haben wirklich sehr hart und lang daran gearbeitet, also auch die Johann Kotlinski, und die anderen haben auch hart daran gearbeitet. Und die tun sie auch immer weiterentwickeln.
Okay.
Und man hat zum Beispiel früher können die Cartridges, die man in Gameboy steckt, also die Spiele,
die Karten
ja. Oder, hat man so direkt können beziehen. Das Problem ist, Nintendo hat sich dann extrem dagegen gewehrt.
Ja.
Also nicht wegen den Freaks, die jetzt da ihre eigene Software machen, sondern vor allem wegen Piraterie. Und sie haben dann können verhindern, dass die leeren Cartridges, also mit einer Flash-Memory,
also man muss vorstellen,
wo beschreibbare Memory eigentlich, oder wo ja auf die Original-Cartridges keine beschreibbare Memory ist, außer der Spielstand, oder?
Ja.
Aber das Spiel selber ist
als nur
Chip,
lesbar.
Oder? Ja. Ist nicht, ja, ist nur lesbar. Und dann sind halt aus China sind dann die beschreibbaren Cartridges auftaucht.
Ja.
Und jetzt ist es einfach so, man kann es zusammensuchen, man kann im Netz, man findet das. Es, ja. Es gibt beschreibbare Cartridges mitsamt Lese- und Schreibegerät. Für vor allem muss man halt einer so eine alte Windows-Version dann haben, Windows 98 oder irgendwas.
Ah, okay.
Um dann noch die betreiben. Also es ist
ziemlich... Da kann man ja, wie sagt man, virtuell aufsetzen, so das Windows. Das haben wir auch schon in dieser Sendung gehabt.
Genau, also man muss einfach einen gewissen Aufwand betreiben, wenn man ein Backup will haben. Und sonst schafft man halt einfach ohne Backup. Und es ist mir auch schon... Ich mache ja mal auch Konzerte mit Gameboys und so. Es ist mir tatsächlich erst passiert, dass wirklich kurz vor dem Konzert habe ich im Zug noch rasch etwas umfiedeln und so.
Ja.
Und dann hat irgendwas gerüttelt, die Batterie ist kurzfristig irgendwie ein bisschen aus dem Game. Und dann ist alles weg gewesen. Also Cartridge ist
also
komplett leer
gewesen. Gemacht, ja.
Und dann habe ich einfach können noch schnell irgendwie neue Songs noch rausschreiben.
Okay. Aber jetzt sind wir Gameboy ist eine Möglichkeit, aber jetzt böse gesagt, könnte ich nicht einfach einen PC nehmen und dort so tun, als hätte ich einen Gameboy oder sonst irgendwie und dann habe ich die einfach drauf, meine Musik, und tue die jetzt einfach da einfach irgendwie am PC mit einer Musiksoftware, die das zusammenbasteln.
Ja,
klar, eigentlich ist auch
ein Problem.
Ja, aber hört man da den Unterschied oder nicht, würdest du sagen?
Man hört brutal der Unterschied, weil es ist tatsächlich so, das ist halt wie wenn man verschiedene Gitarren nimmt, oder? Die einen sagen, die und die Gitarre ist der coolste und die anderen nehmen halt die Gitarre und jedes Instrument hat einfach seinen eigenen Charakter und das ist bei den elektronischen Instrumenten nicht anders. Das kann man emulieren, aber es klingt einfach ein bisschen glatt.
Ich denke, also was kommt man sonst noch aus dem Gameboy oder PC zusammen gesagt, aber es gibt noch Leute, die von Atari noch rum...
Ja, also eben die sogenannte Chip-Musik, also das heisst eben, wo man eigentlich den Soundchip direkt anspricht, gibt es natürlich für Atari. C64 ist eigentlich das bekannteste Beispiel.
Ja.
Gameboy... Amiga,
All
die, eigentlich die Computer, wo man, wenn man Glück hat, findet man sogar einen für 20, 50 Stutz auf dem Flohmi.
Ebay, wo auch immer.
Ja, das findet man. Also es ist nicht so, dass die Geräte
unauffindbar sind. Ja. Und dann einfach dranhängen und musikalisches Flair haben, oder? Dann kann man das machen.
Ja, klar. Und ein bisschen, wie soll ich sagen, Neugier und Hartnäckigkeit und...
technisches Flair, Interesse für Technik.
Absolut. Also das ist halt ein bisschen die Voraussetzung. Das ist ein bisschen der Scheiss der ganzen Geschichte.
Gut, andere finden es interessant, oder?
Ja, aber es gibt immer tolle Beispiele, was man so
also,
macht.
Ich habe vorhin gesagt, ich denke jetzt machen wir noch mal ein bisschen Musik.
Ja.
Weil nachher kommen wir noch ein bisschen zum Vertrieb von der 8-Bit-Musik, wie man sie findet und da können wir noch kurz etwas dazu sagen. Bis später.
Wem würden Sie sich in der provisorischen Abendfreiheit unterwerfen?
It could be toxic.
Danger, the danger.
Dangerous, dangerous.
Dangerous.
Ja, ihr seid immer noch digital auf Radio Stadtfilter, 96,3 MHz. Und bei mir ist immer noch der Paco und mein Name ist Laura Röne Melzer. Und wir haben jetzt gesagt, 8-Bit-Musik, wie wird die vertrieben, Paco? Meistens über Weblabels.
Absolut, ja.
Also, das sind also Internetseiten mit Kauf- oder Download-Möglichkeiten.
Ja, also meistens Download. Lustigerweise ist die meiste Musik, wie eigentlich fast gratis angeboten. Das hat eigentlich erst seit etwa 5 Jahren oder so haben die jetzt angefangen, so ein bisschen die Pop-Huren aus London vor allem haben die Ästhetik aufgenommen und dann sind natürlich auch kommerziell vertrieben. Das ist auch okay. Das,
ja.
Ja. Thema aber Pop, lustigerweise ist Duschen eigentlich das grössere Thema als ja. Duschen und Verschenken.
Und meistens auch als CC-Lizenz, also sprich als Open Source Lizenz, also eine Lizenz, die erlaubt es, um weitergehen und kopieren.
Common Creative.
Ja, das wäre so ein Thema, eine Sendung für sich fast.
Sehr schön, ja.
Gut, du hast aber auch so mal so das Label mitbegründet. Micromusic.
Ja, Micromusic, ja.
.net.
Micromusic.net. Das ist, ursprünglich haben wir uns das so ein bisschen vorgestellt, so wie ein Kaffee, wo man sich trifft, oder eine Bar, wo man sich trifft und sich austauscht. Es ist eine Plattform. Hier im 99 ist das natürlich etwas sensationell Neues gewesen und so. Heutzutage sehen wir extrem brutal alt aus in Zeiten von Facebook und all diese Sachen.
Haben wir, glaube ich, alles nicht, oder nicht wirklich?
Ja, einfach die Special Interest-Dinger sind sehr schwierig am Leben zu erhalten. Wir sind im Moment ein bisschen mehr U-Boot-mässig unterwegs.
Underground?
Ja, das sind wir ja sowieso immer gewesen. Aber es ist, die Leute sind uns ein bisschen davon gelaufen. Und es hat mich, als ich das Facebook-Account eröffnet habe für mich, hat mich dann tatsächlich jemand von Micromusic und Micromusic-Künstler angesprochen und hat irgendwie gesagt, hey, ist das nicht traurig, dass nach 10 Jahren Micromusic, dass wir uns auf Facebook treffen müssen. Aber das ist der Lauf der Zeit und ich denke, wir arbeiten immer weiter und wir haben neue Ideen und es kommen lässige Sachen wieder und so. Und, ja, easy.
Okay. Ja, wir sind eigentlich schon fast rum. Wir haben erklärt, was 8-Bit-Musik ist. Wir haben 8-Bit-Musik gehört. Was denkst du, 8-Bit-Musik hat es in Zukunft? Wie wird es in Zukunft aussehen?
Also, wie soll ich sagen? Also ich finde, 8-Bit-Musik hat die Ästhetik hat sich brutal durchgesetzt in der Popmusik. Also,
ob es jetzt ein
Timberland ist oder wie auch immer, die haben alle die Ästhetik drin. Sogar Lady Gaga oder wie auch immer, die haben alle wirklich diese Sachen drin. Jeder moderne Produzent hat sich irgendwie mal so einen C64-Synthi gekauft und findet die Sounds geil. Und auch die Leute, die heutzutage Musik machen, haben früher Videogames gespielt und lieben die Sounds. Und ich denke, 8-Bit Musik, also nicht so, wie sie ist, aber als Ästhetik ist hat eine riesen Zukunft. Also, ja, man hört es auch überall. Also, man hört es wirklich in den Charts.
Tja, Thema Charts sind wir nicht. Darum sage ich, verabschiede ich mich mal.
Okay.
Ich tue mich verabschieden.
Charts sind für den Arsch. Okay. Gut, gib's zu. Aber ist ja gleich, ich höre gerne Charts-Musik.
Ja, das darfst du natürlich. Ich nehme ein bisschen selten Chartsmusik auf Radio Stadtfilter, was ihr gerade nochmal hört. Und zwar hört ihr immer noch digital und wir verabschieden heute vom 87. digital am 16. November 2010. Mein Name ist Raurene Melzer und bei mir zu Gast war der Paco. Ciao zusammen, macht's gut.
Hochverdient, tschüss zusammen.